Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge des Begründet Glauben Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen fruchtbaren Dialog zu bringen, zu zeigen, wie Glaube sich begründen lässt und mit welchen Anfragen er sich auseinandersetzen darf und muss. Ich wünsche viel Freude mit der neuen Folge. Also noch einmal ein herzliches Willkommen von mir. Schön, dass ihr da seid. Das sagt man hier, ich hoffe, das ist in Ordnung. Es gibt ja unterschiedliche Gründe dafür, zu einer solchen Vortragsveranstaltung wie heute Abend zu kommen. Der erste mögliche Grund ist, dass man irgendwie zu den Veranstaltern gehört. Dann ist es natürlich opportun, wenn man auch persönlich erscheint. Ein zweiter möglicher Grund ist, dass man zur Gruppe derjenigen gehört, die ich immer die sogenannten Mitgeschleppten nenne. Die Mitgeschleppten, das sind Leute, zu denen hat irgendjemand gesagt, komm noch mal mit. Und ihr habt gesagt, wieso denn? Warum ist denn? Ist doch egal, komm doch mal mit. Solltet ihr zu dieser Gruppe gehören, herzlich willkommen. Ich wünsche euch und hoffe, dass ihr von diesem Abend profitiert. Es gibt noch eine dritte Gruppe, gerade bei Vortragsveranstaltungen, die irgendwie mit dem christlichen Glauben oder mit Theologie zu tun haben. Da gibt es noch eine ganz spezielle Gruppe von Menschen, die nenne ich immer die Orthodoxie-Tester. Die wissen eigentlich schon alles und wollen nur rausfinden, ob der Referent rechtgläubig ist oder nur rechtgläubig. Dann gibt es noch eine vierte Gruppe, für die habe ich, das gebe ich ganz offen zu, eine ganz besondere instinktive Sympathie, und das sind die Skeptiker. Das sind Leute, die sagen, ich bin da eigentlich eher skeptisch, was gerade das Glaubensaussagen angeht oder Jesus zum Thema zu machen, egal im Gespräch mit wem, ich bin da eher skeptisch, aber ich will es mir zumindest mal anhören. Wenn das eure Ausgangsbasis ist, finde ich das eine hervorragende Sache. Ich halte nämlich Skepsis, recht verstanden, für eine Tugend. Skepsis heißt nämlich, dass man die Fähigkeit hat, wenn mir jemand etwas erzählt, zu dem, was er mir erzählt, so einen Schritt auf Distanz zu gehen und zu sagen, ja, mag ja alles sein, aber nenn mir erst einmal Gründe. Und dann will ich mich vielleicht damit befassen oder vielleicht sogar darauf einlassen. Wenn man dann auch wirklich offen ist, mögliche Gründe zu hören und zu prüfen, ist das eine schöne Sache, das ist gesunde Skepsis, man darf ja nicht zu viel auf einmal glauben, manche Menschen glauben vielleicht auch eher zu viel, zu schnell. Ich würde diese gesunde Skepsis allerdings unterscheiden wollen von einer anderen Form von Skepsis, die habe ich mir angewöhnt, professionelle Skepsis zu nennen oder auch sture Skepsis, die sich also durch keinerlei Argumente erreichen lässt. So wie die Skepsis eines Menschen, von dem ich mal gehört habe, wie man so sagt, ich habe mal gehört, das ist jetzt eine konstruktive Geschichte natürlich, aber ganz nett. Von einem Menschen, der war der festen Überzeugung, er sei tot. Es tut mir auch leid, aber so geht die Geschichte. Dieser Mensch dachte also, er sei tot. Und viele Ärzte konnten ihm das nicht ausreden, bis er zu einem Arzt kam, dem der Geduldsfaden riss. Und dieser Arzt sagte zu dem Mann, Sie glauben also, Sie sind tot. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich lese jetzt einen Satz aus einem medizinischen Lehrbuch vor und Sie sagen mir, ob Sie glauben, dass der Satz stimmt. In Ordnung? Der Mann sagt, in Ordnung. Der Arzt liest vor, tote Menschen bluten nicht. Glauben Sie, dass das stimmt? Der Mann sagt, das steht in einem medizinischen Lehrbuch, das wird schon stimmen. Gut, sagt der Arzt, Ärmel hoch. Der Mann krempelt den Ärmel hoch, der Arzt holt eine große Spritze, sticht den Mann in den Unterarm, ein dicker Blutstropfen rollt in den Arm herunter und der Mann ruft ganz begeistert, ein Wunder, tote Menschen bluten doch. Das ist, wie gesagt, das war nur ein Gag, aber es sollte nur veranschaulichen, eine Haltung, die sich durch keinerlei Gegenwürde erweichen lässt. Dagegen finde ich gesunde Skepsis eine hervorragende Sache. Gerade auch, wenn es Skepsis gegenüber Glaubensfragen ist. Thema ist heute Freud, und zwar aus der Perspektive, was sagen eigentlich Menschen, die den christlichen Glauben anhängen, was sagen Glaubende zum Thema Freud, zur Person, zu seinem Werk, und was würde, das ist natürlich nur eine Fantasie, was würde denn vielleicht Jesus sagen, wenn er Sigmund Freud begegnete? Letzteres ist selbstverständlich so eine Art rhetorischer Kunstgriff. Wir stellen uns vor, wie eine Begegnung zwischen den beiden aussehen könnte, um damit ihre verschiedenen Positionen und Sichtweisen ein bisschen deutlicher machen zu können. Nun könnte man gleich beginnen, damit zu sagen, Moment, aber ich bin schon skeptisch selbst Freud selbst gegenüber. Ich bin gar nicht nur skeptisch gegenüber christlichen Glaubensaussagen, sondern auch Freud selbst gegenüber bin ich skeptisch. Ein paar der Menschen, die dort in den Interviews vorkamen, haben das ja auch gesagt. Wenn man Psychologen heute befragt, werden die meisten mehr oder weniger diplomatisch sagen, dass also reine Psychoanalyse ist inzwischen breit ausdifferenziert, vielleicht auch breit aufgefächert, aber reine Psychoanalyse, so wie sie sich in den Werken des Urvaters Freud findet, kaum noch in Reinform vertreten wird. Es ist rar, jemanden zu finden, der sagt, ich betreibe Psychoanalyse genauso, wie Sigmund Freud sie gelehrt hat, sondern die meisten Psychotherapeuten, also in der therapeutischen Praxis arbeiten, würden sagen, die meisten würden sagen, es ist eigentlich ein bisschen out, sich an eine bestimmte Schule dran zu hängen, sondern normal ist ein Mix an verschiedenen Therapieformen, je nach Krankheitsbild, je nach den seelischen Nöten, die ein Patient, ein Gesprächspartner mitbringt. Und da gibt es die Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie, die Tiefenpsychologie, die Gesprächstherapie, existenzielle Beratung und so weiter und so weiter. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, weil ich ja als Theologe auch als Seelsorger ausgebildet bin. Und dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen therapeutischen Methoden. Ich persönlich habe für mich als die Methode, die ich besonders hilfreich und spannend finde, die lösungsorientierte Kurzzeittherapie entdeckt. Die finde ich ganz spannend. Hat mit Freude überhaupt nichts mehr zu tun. Beruft sich zum Beispiel auf Steve DeShazer, der sagt, wir müssen in der Lage sein, Menschen auch in ganz wenigen Sitzungen, in 2, 3 oder 4 Sitzungen zu helfen, nicht in jahrelangen Gesprächsprozessen. Und er stellt unter anderem seinen Patienten, die zu ihm kommen, die sogenannte Wunderfrage. Er fragt sie nämlich, stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen früh auf und Ihr Problem ist verschwunden. Woran würden Sie das merken und was würden Sie als erstes tun? Die meisten Menschen sind überhaupt nicht gewohnt, diese Frage zu stellen, weil sie in ihrer Krankheit so verstrickt sind. Und dann fragt er ganz banal, was würden Sie als erstes tun? Aufstehen, duschen, einen Kaffee trinken. Zur Arbeit gehen, machen Sie das doch. Und die Erwartung ist, die Hoffnung ist, dass genau dadurch auch sehr klein bisschen schon endet, aber das ist ein kleiner Exkurs. Ein Einwand gegen Freuds Theorie, nicht nur aus Sicht der therapeutischen Praxis, sondern aus Sicht der psychologischen Theorie, ist der Haupteinwand gegen Freuds Theorie, dass sie sich so gut wie gar nicht um empirische Belege gekümmert haben. Also Freuds Ideen sind voller Postulate, voller Behauptungen. Das ist eine große Erzählung, die er liefert, oder eine ganze Reihe von großen Erzählungen, die er liefert. Ohne sie wirklich zu begründen. Hier und wieder gibt es Fallgeschichten aus einer therapeutischen Praxis, aber etwas, was man heutzutage als einen wissenschaftlichen Beleg akzeptieren würde, sucht man in aller Regel vergeblich. Und manche Leute sagen, viele seiner Theoreme sind ziemlich deutlich Niederschlag seines gesellschaftlichen Umfelds, also das Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Da kommt man schon mal auf die Idee, dass es bei Menschen dann darum geht, zwischen den unterbewussten gefährlichen Trieben und den moralischen Forderungen des Umfelds irgendwie zu vermitteln, eine Gesellschaft, in der bestimmte Triebe überhaupt nicht besprochen wurden oder in der es peinlich war, über bestimmte Dinge zu sprechen. Und das erklärt vielleicht auch ein kleines bisschen die große Bedeutung der Sexualität bei Freud in einem Umfeld, wo man sich kaum traut, überhaupt zu sprechen. Das hat sich bis heute sehr geändert. Manche seiner Theorien wirken auch manche Leute auch, ehrlich gesagt, ziemlich skurril. Das wurde hier ein paar Mal ja auch genannt. Die Theorie vom Ödipus-Komplex zum Beispiel, die eine zentrale Rolle bei Freud spielt. Ganz kurz, ganz simpel gesagt, die Vorstellung der frühkindlichen Erfahrung mit der Mutter sich eng verbinden zu wollen und deswegen den Vater umbringen zu wollen, also gedacht umbringen zu wollen und das als Schuldkomplex sein Leben lang mit sich herumzutragen, spielt eine zentrale Rolle bei Freud, lässt sich nicht weiter belegen. Ich weiß nicht, ob ihr den Kinofilm Reine Nervensache kennt, der vor etlichen Jahren im Kino war, Komödie, seitdem auch im Fernsehen gelaufen. Da geht es um einen Mafia-Boss, gespielt von Robert De Niro, der plötzlich psychisch erkrankt, eine Form von Depression oder Burnout-Symptome hat und das fängt plötzlich an zu weinen. Das ist natürlich für den Mafia-Boss nicht ganz angesagt. Und dann hochheimlich sucht er dann einen Therapeuten auf. Der Mafia-Boss wird gespielt von Robert De Niro, der Therapeut von Billy Crystal. Und dieser Therapeut soll ihn dann behandeln. Und daraus kommt der ganze Witz von diesem Film. Und in einer Szene beschreibt dieser Therapeut, Billy Crystal, diesen Mafia-Boss Robert De Niro, die Theorie vom Ödipus-Komplex. Ja? Also Menschen wollen ihre Mutter heiraten und deswegen ihren Vater umbringen. Und man sieht im gleichen Moment das Gesicht von Robert De Niro. Und er fragt, sagen Sie, haben Sie meine Mutter mal gesehen? So, also das ist die instinktive Reaktion, die man manchmal auf solche Theorien hat. Dagegen möchte ich allerdings halten, auch wenn alle diese Einwände begründbar sind, möchte ich dagegen halten, dass wir heute im 21. Jahrhundert in gewisser Weise dennoch alle Freudianer sind, dass eine Reihe von Grundannahmen von Freud so stark zu einer gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit geworden sind, dass wir sie gar nicht mehr bemerken. Und es ist gang und gäbe geworden, so über die Welt und das menschliche Leben zu denken. Zwei scheinbar allzu selbstverständliche Annahmen möchte ich mal aufgreifen. Zum einen, Freud betont die Wirkung des Unterbewussten. Das ist uns vielleicht selbstverständlich, aber das war vor Freud alles andere als selbstverständlich. Die Wirkung des Unterbewussten, große Teile unseres Erlebens und auch unseres Denken werden von unserem Unterbewussten geprägt und auch mitgesteuert. Und das kann man zum Beispiel nachvollziehen an so simplen Dingen wie der Tatsache, dass jedes Wort, jeder Satz, den man sagt, sofort irgendwelche Assoziationen auslöst und dass deswegen rationale Argumentationen über manche Fragen auch ganz so einfach ist, weil sofort irgendwelche inneren Bilder in uns entstehen. Das klassische Beispiel kennt ihr vielleicht aus der Kommunikationspsychologie. Das klassische Beispiel dafür ist das Ehepaar, das im Auto sitzt und das Auto steht in der Ampel. Die Ampel springt auf grün. Ein Ehepartner sagt zum anderen, ich sage nicht, welche Schränke es ist, ein Ehepartner sagt zum anderen, Schatz, es ist grün. Der andere Ehepartner sagt, oh, danke, Schatz, und fährt los, erste Variante. Zweite Variante, gleiche Situation, Ehepaar im Auto, Auto an der Ampel, Ampel springt auf grün. Ein Ehepartner sagt, Schatz, es ist grün. Der andere Ehepartner sagt, fahr oder fährst du? Das ist also die gleiche Situation, der gleiche Satz, eine völlig andere Reaktion, weil andere Assoziationen geweckt worden sind. Vielleicht aus eurem näheren Umfeld kennt ihr das auch aus dem WG-Zusammenleben. Wenn man sich morgens unfreiwillig im Flur begegnet, vor der Dusche oder vor dem ersten Kaffee und dann seinen mitgegebenen Bewohner fragt, und wie geht's dir, hast du gut geschlafen? Und der oder die antwortet, sag mal, was passiert sich das denn? Entschuldigung. Ich frage dich nachher noch mal. Also, die Wirkung des Unterbewussten. Und jetzt mal ganz ernsthaft, ich vermute, dass die ganze Zeit unser Unterbewusstes auch bei einer solchen Diskussionsveranstaltung heute Abend, die ganze Zeit mitspielt. In dem Moment, wo ich das erste Mal das Wort Jesus in den Mund genommen habe, oder Glaube, oder Gott, stehen bei euch innere Bilder auf. Und es sind entweder angenehme, attraktive Bilder oder auch nebulöse, vage Bilder oder auch unangenehme und eher abschreckende Bilder. Und das wird euer Denken zu diesen Themen immer auch mitbestimmen. Und deswegen ist die intellektuelle Auseinandersetzung auch immer der Streit zwischen verschiedenen unterbewussten Vorstellungen. Die will mit uns umtreiben, dagegen können wir gar nichts sagen. Also die Wirkung des Unterbewussten, das ist uns, glaube ich, geläufig, von ihr auszugehen. Und das Zweite, was man von Freud her betonen kann, ist die Wirkung von Erinnerungen. Vielleicht sogar von ganz frühen Erinnerungen, die wir mit uns herumtragen. Vor einer Weile war ja Jürgen Spieß hier, der Althistoriker Jürgen Spieß, auch auf Einladung der SMB, hat über das Thema Auferstehung gesprochen, als Althistoriker. Und Jürgen Spieß hat in einem seiner Bücher mal gesagt, er selber ist auch ein eher skeptischer Mensch und er vermutet, es liegt daran, dass er früher als Kind nur mit seinen Eltern zusammen Fernsehen geschaut hat und wenn im Fernsehen irgendein Politiker erschien, der irgendetwas sagte, sagte sein Vater daraufhin immer den gleichen Satz, das ist alles gelogen. Das ist alles gelogen. Und wenn man das seine ganze Kindheit lang hört, dann prägt das natürlich, man wird skeptisch. Also, Erinnerungen prägen. Ich vermute, solche prägenden Sätze hat es auch in unser aller Leben gegeben. Vielleicht solche eher harmlosen, auch ein bisschen lustige Sätze, vielleicht auch weniger harmlose Sätze. Irgendetwas, was zu uns oder über uns gesagt wurde, was wir mit uns mitschleppen. Erfreuliche oder auch weniger erfreuliche Sätze. Erinnerungen wirken auf uns und wirken auch auf unsere Sicht der Wirklichkeit. Das ist alles auch Freuds Erbe, die Betonung der Wirkung des Unterbewussten und der Wirkung von Erinnerungen, von daher ist für viele, wahrscheinlich für viele mindestens instinktiv plausibel, was Freud als Religionskritik äußert. Die Kritik am Glauben, gerade am christlichen Glauben, die sich zum Beispiel in seiner Schrift Die Zukunft einer Illusion findet, ist für eine ganze Reihe von Menschen heutzutage instinktiv sehr plausibel, weil sie aus ihren ähnlichen Quellen speist. Und ich fasse diese Kritik mal in zwei Aspekten zusammen. Der erste Aspekt, Religion als Wunschgebilde. Das ist der erste Aspekt, vielleicht der wichtigste von Freuds Religionskritik. Freud geht davon aus und sagt es auch ausdrücklich, dass religiöse Aussagen die zentralen Lehrsätze des christlichen Glaubens für unbegründet hält. Und dann fragt er sich, wieso sind sie dann in unserer Kultur, in unserer westlichen Kultur, dennoch so verbindlich? Er spricht aus einer Zeit heraus, in der aus seiner Sicht es gar nicht erlaubt war, bestimmte religiöse Sätze anzuzweifeln. Wie kommt das eigentlich, dass Sätze, die so wenig begründbar sind, so eigentlich gar nicht begründbar aus seiner Sicht, dennoch für viele Menschen so verbindlich sind und sie haben große Angst davor, sie anzuzweifeln? Ich zitiere, die religiösen Vorstellungen, die sich als Lehrsätze ausgeben, sind nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens, es sind Illusionen. Erfüllungen der ältesten, stärksten, dringenden Wünsche der Menschheit. Das Geheimnis ihrer Stärke ist die Stärke dieser Wünsche. Mit anderen Worten, Menschen verspüren Defizite in ihrem Leben, kommen mit diesem Leben nicht zurecht, wünschen sich, dass es anders ist und kompensieren diese Defizite damit, dass sie sich einen Gott denken, der ihnen hilft, mit diesem Leben klarzukommen. Das ist ein Wunschgebet, wie Gott sagt Fromm. Das ist der erste Aspekt seiner Kritik. Der zweite Aspekt, Religion als infantil, also kindlich im Sinne von kindisch. Freud sagt, jeder Mensch trägt mit sich herum die Erinnerung als Säugling, dass die Welt um uns herum bedrohlich ist und unkontrollierbar und dass es aber zum Glück Menschen gibt, die uns helfen, damit umzukommen. Erst die Mutter und dann irgendwann auch der Vater, bei denen wir Schutz erleben. Aber gerade der Vater, sagt Freud, schützt uns nicht nur, sondern er ist auch für uns selbst bedrohlich. Wir haben Angst davor, dass er uns bestraft. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit und gleichzeitig das Bedürfnis, sich an jemanden zu klammern, von dem man zugleich Ehrfurcht hat, das, sagt Freud, das überträgt der Mensch irgendwann auf Gott. Und sagt, genau so ist Gott. Jemand, der mich schützt in einer Welt, mit der ich nicht zurechtkomme, die unkontrollierbar ist, auch von dem ich zugleich Ehrfurcht haben muss. So werden unsere frühkindlichen Erfahrungen auf Gott übertragen, sagt Freud. Noch einmal ein Zitat. So wird ein Schatz von Vorstellungen geschaffen, geboren aus dem Bedürfnis, die menschliche Hilflosigkeit erträglich zu machen. Er baut aus dem Material Erinnerungen an die Hilflosigkeit der eigenen und der Kindheit des Menschengeschlechtes. Soweit seine Kritik. Da kann natürlich noch mehr zu sagen, aber das sind die Hauptpunkte. Was habe ich nun als Christ zu alledem zu sagen? Zunächst einmal möchte ich sagen, dass Kritik erlaubt ist. Also Kritik am Glauben und auch der Versuch, den christlichen Glauben anders zu erklären, als dass er stimmen könnte, das ist erlaubt, man kann das versuchen. Ich bin davon überzeugt, dass Glaube hinterfragbar ist, also dass es erlaubt ist und möglich ist, den Glauben zu hinterfragen. Und meine Erfahrung ist bis heute, dass Christen, die glauben, das aushält, dass Christen deswegen also keine Angst davor haben müssen, dass es ihnen im besten Fall sogar hilft, ihren eigenen Glauben besser zu verstehen. Ich weiß, dass Christen manchmal so wirken, als ob sie Angst davor hätten, hinterfragt zu werden. Das stimmt schon, ja. Und manchmal wirken sie auch so, als ob sie bestimmte Dinge lieber gar nicht denken wollen und einfach sagen, das will ich gar nicht bedenken, darüber will ich gar nicht reflektieren. Das glaube ich jetzt einfach. Manchmal wirken Christen so. So wie bei dem berüchtigten Pastor, von dem ich bei Gelegenheit auch schon erzählt habe, aber ich finde die Geschichte einfach nett, der in einer Bibelstunde aus dem Alten Testament vorliest und er liest vor und Eva war, und dann wird er weiter, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Und von innen und außen kann sie ganz mit Pech beschmieren. Also, aus der Geschichte von Adam und Eva vorgelesen, dann hat er aus Versehen zu weit geblättert, ist in der Geschichte von der Arche Noah gelandet. Jetzt versucht er verzweifelt, diesen Text auszulegen. Und sagt, also, das Eva, 300 Ellen lang war, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch, das können wir uns durchaus vorstellen, denn sie war immerhin die Mutter des Menschen geschenkt. Aber dass sie von innen und außen ganz mit Pech beschmiert war, das können wir uns nicht vorstellen, das müssen wir einfach glauben. Also diese Erfahrung haben wir ja gemacht, dass Christen so damit umgehen, das ist aber nicht im Sinne des Erfinders, das meine ich im wörtlichen Sinne, aus meiner Sicht ist Gott der Erfinder der Wirklichkeit und damit natürlich auch der Erfinder unseres Verstandes. Und möchte, dass wir unseren Verstand einsetzen, so intensiv und engagiert wie möglich. Ich selbst habe christlichen Glauben so nie kennengelernt, dann hätte er mich bestimmt nicht hinterm Ofen vorgeworfen. Ich habe ihn nie so kennengelernt, als ob ich da bestimmte Dinge nicht denken dürfte. Im Gegenteil, erst im Gespräch mit Christen, im Lesen der Bücher von christlichen Autoren, habe ich ganz neue Dinge gedacht, die ich vorher gar nicht gedacht habe. Habe gemerkt, wie spannend es ist, zu argumentieren, Dinge zu hinterfragen. Das ist meine Erfahrung, meine Erinnerung, die mich bis heute prägt. C.S. Lewis, den ich sehr schätze, englischer Literaturwissenschaftler und überzeugter Christ, übrigens ein Freund von John Tolkien, also dem Autor der Herr-der-Ringe-Trilogie. C.S. Lewis hat mal gesagt, Gott wäre das Herz eines Kindes, aber den Kopf eines Erwachsenen. Also Gott wünscht sich natürlich, dass Menschen ihm vertrauen, so wie Kinder im besten Falle ihren Eltern vertrauen. Er wünscht sich eine vertrauensvolle Beziehung. Aber er wünscht sich gleichzeitig, dass Menschen den Kopf wie ein erwachsener Mensch brauchen. Und natürlich nachfragen. Und er hat keine Angst vor unseren kritischen Fragen. Okay, nachdem ich das gesagt habe, setze ich mich mit Freuds Religionskritik einmal auseinander. Ich habe natürlich da so meine Einwände. Was habe ich denn zu dem ersten Aspekt zu sagen, wenn ich nun als Wunschgebilde? Aus meiner Sicht ist das eine Variante der Kritik am Glauben, die sich auch schon bei Marx findet. Diejenigen, die gestern Abend da waren, werden sich daran erinnern. Und die sich bei Feuerbach findet. Diejenigen, die heute Mittag bei der Diskussionsrunde waren, werden sich daran erinnern. Das ist aber eine Kritik, die sehr häufig begegnet und deswegen hier auch nochmal Platz haben soll. Bei Feuerbach kann man sie nennen die sogenannte Projektionstheorie. Also die Vorstellung, dass Menschen, die an Gott glauben, mit diesem Leben irgendwie nicht klarkommen, schwach sind, sich als defizitär empfinden und deswegen einen Gott an den Himmel projizieren, der ist in Wirklichkeit nur ein Konstrukt ihrer Wünsche und dieser Gott hilft ihnen, mit diesem Leben irgendwie klarzukommen. Aber, so sagt die Theorie, diesen Gott gibt es natürlich gar nicht. Das ist nur ein Wunschgebilde. Mein Einwand gegen diese Projektionstheorie ist, ihr Problem ist, sie sagt nichts zur Wahrheitsfrage. Sie sagt gar nichts darüber, ob es Gott gibt oder nicht. Sie setzt schon voraus, dass es Gott nicht gibt, diese Theorie. Auch bei Freud. Auch bei Freud, das ist ganz ausdrücklich, auf den ersten Seiten von Zukunft einer Vision, setzt er einfach voraus, wir haben herausgefunden, das Ganze stimmt nicht, es hat keinen Wahrheitswert. Jetzt überlegen wir mal, warum trotzdem religiöse Aussagen für Menschen so verbindlich sind, anders gesagt, wir wissen, dass es Gott nicht gibt, das ist klar. Jetzt gucken wir mal, warum trotzdem so viele Menschen an ihn glauben. Kann es nicht sein, dass das Wünsche sind, ein Wunschgebilde. Wenn man das schon voraussetzt, dass es Gott nicht gibt, dann ist das mit dem Wunschgebilde eine plausible Erklärung. Aber die Erklärung sagt nichts darüber aus, ob es Gott gibt oder nicht. Denn die Tatsache, dass ein Mensch ein Bedürfnis nach etwas hat oder dass der Gedanke an etwas tröstlich für einen Menschen ist, diese Tatsache sagt nichts darüber aus, ob es dieses Etwas gibt oder nicht. Es kann sogar in einzelnen Fällen ein Hinweis sein. Wenn ich ein Bedürfnis nach etwas habe, wenn mich etwas tröstet, kann es in einzelnen Fällen sogar ein Hinweis darauf sein, dass es dieses Etwas gibt. Das ist zumindest normalerweise bei meinen Bedürfnissen der Fall. Wie gesagt, ich habe als Mensch das Bedürfnis nach Nahrung oder nach Flüssigkeit und das gibt es auch, darauf bin ich angelegt. Ich habe soziale Bedürfnisse, ich brauche Gemeinschaft mit anderen Menschen, Austausch, es gibt andere Menschen. Warum soll das jetzt bei dem Bedürfnis nach einem Gott, der mich beschützt und dem ich mich anvertrauen kann, auf einmal anders sein? Sollte es diesen Gott geben, wäre es doch zu erwarten, dass er ein solches Bedürfnis in mich hineinpflanzt. Das wäre doch naheliegend. Ich würde daraus nicht versuchen, ein neues Beweisverfahren zu machen. Es gibt nun mal genügend Leute, die sagen, ich habe so ein Bedürfnis gehabt. Ich wünsche mir den auch nicht. Deswegen würde ich darauf kein Argument für den Glauben aufbauen. Ich wollte nur zeigen, dass Menschen Bedürfnisse haben. Es ist kein Argument gegen den Glauben, sondern es könnte in diesem Fall genauso gut ein Argument für den Glauben sein. Also Religion als Wunschgebilde erklärt nichts, weil es nichts darüber sagt, ob es Gott nun gibt oder nicht. Das gleiche gilt für den zweiten Aspekt von Freuds Religionskritik. Religion als infantil, also als Ausdruck kindlicher Wünsche oder Erinnerung an frühkindliche Schutzlosigkeit und Geborgenheit bei den Eltern. Wie gesagt, dass sie ein Bedürfnis nach etwas haben, heißt noch lange nicht, dass es dieses Etwas nicht gibt. Selbst wenn das Bedürfnis alt ist oder selbst wenn ich es an anderen Stellen erst kennengelernt habe. Also selbst wenn es ein frühkindliches Bedürfnis ist, das ich dann auch bei Gott neu empfinde, sagt das nichts darüber aus, ob es diesen Gott nicht doch wirklich gibt. Man kann es nämlich sogar umdrehen und die christliche Lehre hat das auch seit jeher gemacht. Sie hat seit jeher gesagt, es ist kein Zufall, dass uns in der Bibel empfohlen wird, Gott als Vater anzusprechen. Jesus spricht Gott als Vater an mit dem hebräischen, dem aramäischen Kosewort für Vater, aber es heißt das irgendwie Papa. Es ist kein Zufall, weil Gott gesunde Elternbeziehungen bewusst als eine Verständnishilfe für seine Beziehung zu seinen Menschen in die Welt eingebaut. Also, es gibt genug ungesunde Elternbeziehungen, kaputte, belastete Eltern-Kind-Beziehungen, das gibt es alles. Aber da, wo eine Eltern-Kind-Beziehung einigermaßen funktioniert, kann sie ein schwaches Abbild sein dafür, wie Gott für Menschen empfindet. Und ich kann nur sagen, als junger Vater ist das für mich ausgesprochen plausibel. Also ich kann die Erfahrung nur gönnen, selber ein Kind zu haben und zu merken, da ist jemand, der einem rein ökonomisch gesehen nichts geben kann, der raubt einem sogar Schlaf und Nerven. Und trotzdem saugt er alles an Liebe und Fürsorge und Verantwortungsgefühl in einem an, was man nur in sich entdeckt. Und in ihren besten Momenten von gesunden Eltern-Kind-Beziehungen empfinden die Eltern so etwas wie unbedingte Liebe, bedingungslose Liebe für jemanden, der zunächst einmal nichts zurückgeben kann. Empfindet viel Dankbarkeit und so weiter. Aber man selbst ist die ganze Zeit der Liebende und man fühlt sich gut damit. Und für mich ist es ungeheuer plausibel, dass Gott genau dieses Erlebnis in die Schöpfung eingebaut hat, um uns eine Hilfe zu geben, eine Verständnishilfe dafür, wie er für uns empfindet. Wieder, das ist natürlich auch kein Beweis für den Glauben, ja? Das will ich nie sagen. Ich wollte nur sagen, man kann diesen Vorwurf des ganzen Infantil auch umdrehen und sagen, warum soll denn nicht diese menschliche Urerfahrung bewusst von Gott gedacht sein, als ein Abbild dafür, wie er sich unsere Beziehung zu ihm denkt. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube zusätzlich auch, dass es einfach nicht stimmt, beim christlichen Glauben zu sagen, das Ganze ist infantil und es hält Menschen in einer Abhängigkeit oder in der Abhängigkeit zu einem Gegenüber, das man liebt und vor dem man zugleich Angst hat. Und ich glaube, dass es deswegen nicht funktioniert, weil der christliche Glaube tatsächlich in seinem Gottesbild im Kern ungeheuer attraktiv ist. Das glaube ich tatsächlich. Der christliche Glaube ist mit seinem Gottesbild, wenn man es richtig versteht, im Kern ungeheuer attraktiv. Er ist zugleich aber so anders als fast alles, was wir im menschlichen Miteinander erleben, dass ich es schwer begründbar finde, zu sagen, das ist ein Konstrukt unserer Autobiografie oder unserer biografischen Erfahrung. Also, christlicher Glaube ist im Kern attraktiv, etwas, was man sich wünscht, wenn man es kennenlernt. Das würde ich schon sagen. Aber zugleich ist so, wie Gott beschrieben wird, gezeichnet wird, ganz anders als vieles, was wir im menschlichen Miteinander erleben. Es widerspricht manchen unserer menschlichen Größenfantasien zum Beispiel, dass ich schwer begründbar finde, zu sagen, das ist alles nur ein Konstrukt. Ich finde es schwer vorstellbar, dass Menschen auf sowas von selber kommen. Das ist kein starkes Argument, es ist nur ein Versuch einer Plausibilisierung. Ich finde es schwer begründbar, dass Menschen auf so etwas von selber kommen, weil es, wie gesagt, anders ist als fast alles, was wir sonst erleben. Und um das zu illustrieren, erlaube ich mir, eine alte Geschichte zu erzählen. Also ich erlaube mir zu erzählen, und ich möchte mit dieser Erzählung nichts beweisen, eine Erzählung ist kein Argument, das ist mir schon klar. Ich möchte nur etwas veranschaulichen, weil unser Gespräch und unser Miteinander nicht nur von Argumenten lebt, sondern auch von Bildern. Danach habe ich noch ein bisschen, keine Sorge. Wie brisant diese Geschichte ist, merkt man erst, wenn man sich klar macht, wie wenig sie unseren unterbewussten Erwartungen entspricht, unseren unterbewussten Erwartungen an menschliches Miteinander. Und wenn es eine religiöse Geschichte ist, merkt man erst, wie brisant sie ist, wenn man sich klar macht, wie wenig sie typisch religiös ist im Sinne von Freuds Religionskritik. So wie Freud Religion beschreibt, dass Gott Menschenverhältnis in der Religion, das findet sich in dieser Geschichte gerade nicht wieder. Menschliche Erwartungen an das Gottesbild werden hier direkt durchkreuzt. Die meisten von euch werden die Geschichte kennen. Um die Geschichte richtig zu verstehen, muss man sich klar machen, dass Menschen in der Zeit, als sie zum ersten erzählt wurde, in einem Großfamilienverband lebten. Das heißt, auch wenn Menschen erwachsen wurden, zogen sie nicht vom Elternhaus weg, sondern lebten ihr eigenes Leben, machten ihre eigene Arbeit, gründeten ihre eigene Familie, aber blieben in der Nähe des Elternhauses wohnen, also als Mehrgenerationen-Wohnprojekt sozusagen. Das muss man sich klar machen, um zu verstehen, was es bedeutet, wenn in dieser Geschichte ein heranwachsender Sohn zu seinem Vater sagt: Vater, zahle mir meinen Anteil deines Erbes aus. Das heißt, in dieser Kultur, in dieser Zeit, fast so viel, als wenn der Sohn zum Vater sagte: Hiermit erkläre ich dich für tot. Ich will ab jetzt so leben, als ob es dich nicht mehr gäbe. Du engst mich ein, das will ich ja nur. Wäre das eine typisch religiöse Geschichte, voller menschlicher Straffantasie. Wie müsste der Vater reagieren? Er müsste sagen: Was willst du? Du willst ohne mich leben? Du willst mich loslassen? Du spinnst. Komm, wir gehen Stall überschätzt machen. Und morgen leben wir weiter. Nichts davon wird gesagt, sondern der Vater sagt zu ihm: Ich zwinge dich nicht hier zu bleiben. Du bist frei zu bleiben und frei zu gehen. Hiermit gebe ich dir alles, was ich dir zu geben habe. An Besitz, Erfahrungen, Begabungen. Und der Sohn nimmt das alles mit sich, nimmt dieses Kapital des Vaters mit sich und entfernt sich vom Vater. Und in der Entfernung vom Vater braucht er dieses Kapital langsam auf. Irgendwann ist er völlig ausgebrannt und er landet bei den Schweinen. Als Schweinehirte. Und das muss man mit den Ohren der ersten Hörer dieser Geschichte hören, also mit den jüdischen Ohren. Schweinehirte, tiefer kann man nicht fallen. Wäre das eine typisch religiöse Geschichte im Freud-Sinne, dann müsste dieser junge Mann jetzt fürchterlich zerknirscht sein und sagen: Wie konnte ich nur, armer, und jetzt muss ich mir die Zuwendung meines Vaters wieder verdienen, indem ich zerknirscht zurückrobbe. Und stattdessen passiert etwas eher Ernüchternes. Der Sohn überlegt sich nämlich: Okay, schlimmer als jetzt kann es mir nicht gehen. ich mache mich mal zurück auf den Heimweg zu meinem Vater aus. Als Sohn würde mich natürlich nicht mehr akzeptieren, ist ja klar. Aber vielleicht kann ich mit dem Stall bei ihm anheuern als 1 Euro Kraft. Das ist immer noch besser als hier bei dem Schein. Und dann macht er sich auf den Rückweg. Wäre das eine typisch religiöse Geschichte in Freuds Sinne, dann müssten jetzt in düsteren Farben beschrieben werden, wie schlimm dieser Rückweg ist. Also wie er sich durch Schneeverwirrungen kämpft, Berge hoch und durch Täler und wilde Tiere ihn anfallen und dann robbt er mit letzter Kraft zum Vaterhaus. Nichts von alledem wird gesagt, sondern der nächste Satz der Geschichte lautet, als der Vater ihn von Ferne sah. Was heißt das? Als der Vater ihn von Ferne sah. Das heißt doch wohl, dass der Vater seit dem Moment, in dem sein Sohn verschwunden ist, nicht aufgehört hat, den Punkt am Horizont zu fixieren, an dem sein Sohn verschwunden ist. Hat sich mit seinem Hocker an die Ecke des Hofes gesetzt, ist zum Gespött seiner Leute auf dem Hof geworden, die haben gesagt, der Alte, glaubt er immer noch, dass sein Sohn wiederkommt, der stirbt. Als der Vater ihn von Ferne sah, rannte er auf ihn zu. Versteht ihr? So ein antiker Großgrundbesitzer, der rennt nicht, der schreitet. Aber dieser hier rennt, er rennt. Er rennt auf den, über den Hof, über die dreckige Erde, rennt auf seinen Sohn zu, der gerade am Horizont zu sehen ist. Der Sohn kommt immer näher, der Vater kommt immer näher. Und als sie beiden sich treffen, umarmt der Vater den Sohn, knuddelt ihn von oben bis unten durch, der steigt am Schwein. Jetzt kommt das zunächst vermeintlich typisch religiöse Bekenntnis des Sohnes. Der Sohn sagt nämlich, Vater, ich habe gesündigt von dir auf dem Himmel, ich bin jetzt auch nicht mehr, wer ich dein Sohn heiße. Wäre das eine typisch religiöse Geschichte, in Freuds Sinne, wie müsste der Vater reagieren? Also gut, müsste er sagen. Du hast wahre Zerknirsch schon gezeigt. Dann wollen wir mal gucken. Ich bin kein Unmensch. Ja? Du kannst den Stall anfangen und dann solltest du dich bewähren, anders als beim letzten Mal. Nach 2, 3 Monaten kannst du dich langsam wieder zum Sohn hocharbeiten. Nichts davon wird gesagt. Der Vater lässt den Sohn überhaupt nicht ausreden und sagt, bringt schnell das Festgewand. Holt schnell das gemästete Kalb, wir müssen ein Fest feiern. An der Stelle muss ich zugeben, ich bin ja selber Vegetarier, aber an der Stelle merke ich mal, Jesus war jedenfalls keiner, sonst hätte er sagen müssen, zu Ehren seiner Rückkehr machen wir einen großen Salat. Aber es ist ja nur innerhalb der Geschichte, also auf der Bildebene. Und der Vater sagt, holt den Siegelring und steckt meinem Sohn den Siegelring an den Finger. Das bedeutet symbolisch, der Siegelring war in der damaligen Kultur sehr präsent, wie der American Express Cup. Damit konnte man Verträge signieren, siegeln im Namen des Vaters. Das bedeutet, der Sohn ist vom ersten Moment seiner Rückkehr an in die vollen Sohnesrechte eingesetzt. Er ist aber überhaupt nicht auf dem Hof angekommen. Er steht dort am Rande des Hofes. Das Beste an dieser Geschichte aus meiner Sicht, das ist jetzt mein persönliches ästhetisches Urteil, das Beste an der Geschichte aus meiner Sicht ist, dass Jesus sie erzählt. Und ich glaube, er erzählt sie, in Lukas Evangelium Kapitel 15, er erzählt sie, weil er damit sich selbst beschreibt. Und beschreibt, welche Art von Gott uns in ihm entgegenrennt. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass Jesus in diesem Vortrag bisher noch gar nicht so sehr ausdrücklich vorkommt, obwohl es ja heißt, was würde Jesus zu Sigmund Freud sagen, was würde er denn sagen, wenn die beiden sich begegneten? Ich habe das bewusst bis nach hinten geschoben, weil ich eine Scheu habe, an dieser Stelle zu viel zu spekulieren. Ich finde dennoch, dass Fantasie an der Stelle hilfreich ist, um uns bestimmte Dinge deutlich zu machen. Ich könnte mir vorstellen, wenn sich die beiden begegneten, dann würde Jesus eventuell diese Geschichte erzählen. Und Freud würde eventuell merken, dass was dort erzählt wird, das durchkreuzt, das widerspricht den menschlichen Straffantasien, dass alles bezahlt werden muss und dass man nur mit Ehrfurcht und durch Furcht sich bei Gott etwas verdienen kann. Diese Geschichte durchkreuzt dieses Bild von Gott. Und das wird in der Geschichte selbst ausdrücklich gesagt. Es gibt nämlich noch eine traurige Pointe. Es gibt noch einen anderen Bruder, der auf dem Hof geblieben ist, den älteren Bruder. Und der hört, dass da gefeiert wird und fragt einen der anderen Leute da auf dem Hof, was ist denn da los? Ja, hast du nicht gehört, der Bruder ist zurückgekommen, jetzt feiern wir seine Rückkehr. Was? Der mein Vater beleidigt hat und sein ganzes Geld aufgemacht hat, jetzt wird für ihn gefeiert. Der Vater verlässt die Feier extra nochmal, um diesen Bruder auch dazu zu holen und zu ihm zu sagen, jetzt freu dich doch einfach, dass er wieder da ist. Das ist doch das Entscheidende. Aber der andere kann sich nicht freuen. Und ich finde das tragisch, wenn Menschen anfangen, der Liebe dieses Gottes, so wie ich glaube, dass sie wenn sie uns in Jesus begegnet, wenn Menschen anfangen, diese Liebe sich anfänglich vertrauensvoll zu nähern und dann einem solchen älteren Bruder begegnen, der so Sätze sagt wie, ja, ja, komm mal, Gott liebt dich, komm mal, aber, Doppelpunkt. Ganz gefährlicher Satz, Gott liebt dich, komm mal, aber. Wenn überhaupt, wüsste man aus christlicher Sicht sagen, Gott liebt dich, komm mal, und. Diese Liebe wird dich verändern. Es gibt keine stärker verändernde Kraft als bedingungslose Liebe. Natürlich stellt sie unser Leben auf den Kopf. Wir finden auf einmal andere Werte wichtig. Unser Verhalten ändert sich, das stimmt alles. Aber das ist keine nachträgliche Bedingung, sondern das ist eine Konsequenz einer Beziehung, die man eingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus diese Geschichte erzählen würde und damit zeigen würde, das widerspricht einer menschlichen Schlaffantasie. Und dass er dann sagen würde, und für diese Art von Liebe, die der Vater diesem Sohn zeigt, bin ich persönlich eingestanden. Jesus, von dem Christen glauben, dass Gott in ihm präsent ist und dass er mitten in das menschliche Leid hineingeht, bis ans Kreuz, also in einem religiös-politisch aufgeladenen Konflikt, sich zum Opfer machen lässt, es zulässt, dass die Kaputtheit, die Dunkelheit der Welt sich an ihm austobt und das mit sich geschehen lässt, sich nicht rächt, nicht zurückzahlt, sondern damit zeigt, so weit gehe ich, um euch zu beweisen, dass ich euch wirklich liebe, selbst wenn es mich alles kostet. So tief geht Gott nach Überzeugung des christlichen Glaubens bis ans Kreuz. Das widerspricht allen menschlichen Größenfantasien. Das ist nicht ein Gott, den man sich in seinen wahnhaften Größenträumen in den Himmel malt, sondern es ist ein Gott, der ganz tief nach unten kommt. Ich glaube, in Jesus begegnet uns Menschen genau dieser Gott, der Vater, der auf uns zurennt. Egal, wo wir herkommen, egal, was wir zu bieten haben, egal, wie unsere religiöse Temperatur ist, wie unsere Vorerfahrungen sind, wie geordnet oder auch nicht geordnet unser Leben ist, egal, wie wir riechen. Ich glaube, dass Jesus genau diesen Gott verkörpert. Was ist denn, das nun als letzter Schlussgedanke, bevor gleich die Diskussionsrunde beginnt, was ist denn, wenn Gott so ist? Was wäre denn, wenn Gott wirklich so ist? Anders, als Menschen ihn sich allzu schnell vorstellen würden. Ich weiß, dass diese Frage kein Ersatz für die Weisfrage ist. Für die Frage, ist das Ganze glaubhaft? Und ich lade noch einmal herzlich ein, solche Fragen nach der Glaubwürdigkeit jetzt gleich im Gespräch zu stellen. Aber ich glaube, dass dieses Bild von Gott, das Jesus unter anderem mit dieser Geschichte entwerft, ein gutes Motiv ist, die Frage nach der Wahrheit des Glaubens zu stellen. Wenn auch nur ein Funken Wahrheit daran sein könnte, dann möchte ich in diesem Leben herausfinden, ob es vielleicht stimmt könnte, ob es Gründe gibt dafür, das tatsächlich zu glauben. Ich bin überzeugt, solche Gründe gibt es und damit danke ich euch für eure Geduld und für euer Zuhören.
Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Kommentare sind erwünscht, kritische oder auch Nachfragen, Rückmeldungen jeder Art über unsere verschiedenen Social Media oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Auf unserer Website sind außerdem auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.